frohes neues Jahr. Wir haben 2021, so schnell ging's. Wie war Silvester, Ela?
Ja, dieses Jahr ein bisschen gediegener, anders als die anderen Jahre, nicht ganz so wild.
Im engsten Kreis, und das ist fast schon die perfekte Überleitung, denn wir haben heute einen Gast hier und ein tolles Thema. Und ich würde sagen, es macht in dem Fall doppelt Sinn oder mehr Sinn als jemals zuvor, wenn du ihn doch bitte vorstellst. Warum?
Ja, meinst du, dass das so ist? Ja?
Er lacht schon.
Ja, ja, ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, das ist der Sven. Der Sven ist gleichzeitig nicht nur Kollege, sondern auch mein Verlobter. Und er ist 47 Jahre jung, ist schon seit sage und schreibe 30 Jahren bei der Polizei. Also als ich noch ganz klein war, hat er schon angefangen so ungefähr. Wir wissen ja, ich bin auch nicht die Älteste.
Ne? Jetzt reite ich doch nicht schon wieder selber rein. Auch 2021 fängt es schon wieder an, du.
Ja, wir müssen uns ja treu bleiben.
Das stimmt.
Genau, seit 30 Jahren ist er dabei. Er hat lange Jahre Wach- und Wechseldienst gemacht, war oder ist auch noch im Rheinisch-Bergischen Kreis tätig. Und seit 2016 ist er beim Verkehrsdienst und ist da Kratfahrer. Und da geht's heute auch drum, um die Kratfahrer bei der Polizei.
Und jetzt weiß ich gar nicht, ich war so fasziniert, dass ich gar nicht richtig aufgepasst habe. Aber haben wir schon deinen Namen gesagt, Sven?
Natürlich.
Ja, habt ihr. Du wirst ja auch gerade nochmal wiederholt, ne?
Zur Sicherheit.
Genau, also Sven, Nachname Barth, falls es noch nicht genannt wurde.
Kannst du auch alles bestätigen, soweit die Angaben?
Ja, kann ich bestätigen, genau. Ja, wir sind auch verlobt.
Das stimmt auch. Dann kann ich noch herzlichen Glückwunsch an der Stelle sagen. Und Sven, vielleicht die allererste Frage, dann tatsächlich auch aus Höflichkeit. Ela, ich würde mich ja mal interessieren, was deine allererste Frage an Sven ist, als Motorrad, Polizist, als Verlobter, als was auch immer.
Ja, ob das seine Leidenschaft ist. Aber ich weiß es ja, aber die Zuhörer noch nicht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Motorradfahren ist tatsächlich meine Leidenschaft. Zunächst habe ich natürlich privat angefangen, Motorrad zu fahren, recht früh mit 18. Vorher durfte ich nie Mofa fahren. Eltern haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Und als ich dann 18 war, dann durfte ich ja selbst entscheiden. Und dann habe ich den Weg tatsächlich begangen, Motorrad zu fahren. Habe angefangen bei der Polizei, schon sehr früh dann. Und ja, der Weg ist dann bis heute, dass ich sehr viel privat und dienstlich Motorrad fahre.
Aber das ist ja tatsächlich schon mal ganz schön zu wissen. Man kann also festhalten, du bist freiwillig Motorradpolizist. Also da hat keiner gesagt, hier hör mal, du hast den Führerschein, du machst das ab jetzt. Sondern du konntest da auch tatsächlich mitreden an der Stelle.
Ja, das war eine eigene Entscheidung. Und ja, habe dann damals während meiner Ausbildung, habe ich auch dann den Führerschein gemacht. Und bin dann erst einige Jahre später dann, als ich nach Bergisch-Gladbach gekommen bin, war ich ja dann im Wachenwechseldienst, 22 Jahre, bin ich dann da Krat gefahren und später dann jetzt im Bereich im Verkehrsdienst.
So ein typischer Arbeitsalltag als Motorradpolizist, wie dürfen wir uns den vorstellen?
Ja, ein typischer Arbeitsalltag. Also heute ist es so, die Motorradfahrer bei der Polizei sind den Verkehrsdiensten überwiegend zugeordnet. In den Wachbereichen gibt es auch noch Motorradfahrer, aber tendenziell eher weniger. Ja, der typische Dienst ist im Verkehrsdienstbereich. Das heißt, wir machen überwiegend Verkehrsüberwachung. Und zwar so diese Klassiker. Ich sage immer,
zu schnell fahren wahrscheinlich.
Das wäre so ein Klassiker, ne? Zu schnell fahren. Aber auch so Dinge, die gehören natürlich auch dazu. Überwachung von Gurtverstößen, Handyverstößen, das ist ja heutzutage auch ein großes Thema. Ne? Jeder nutzt ein Handy, kann nicht mehr ohne Handy. Das überwachen wir natürlich. Dann überwachen wir Schwertransporte. Wir überwachen natürlich auch Motorradfahrer. Da gibt es dann auch so einen besonderen Bereich, was Motorradfahrer angeht. Wir fahren auch noch mit einem zivilen Motorrad.
Das macht dann Sinn, weil man euch schwerer zuordnen kann an der Stelle?
Genau, ja. Mit den kolorierten Motorrädern nimmt man es ja direkt wahr, sodass wir natürlich auch zivile Motorräder haben. Ich werde natürlich nicht verraten, was für Motorräder.
Wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Natürlich.
Wahrscheinlich willst du auch noch das Kennzeichen wissen, ne?
Ja, ja, das frage ich dann hinterher. Ja, wobei ich sagen muss, unsere klassischen Pappenheimer, ich nenne sie mal jetzt liebevoll Pappenheimer, obwohl es gar nicht böse gemeint ist, die erkennen uns schon und die wissen auch schon, wenn sie in den Rückspiegel gucken, teilweise, naja, ich ahne gerade irgendwas. Aber wir versuchen, unter der Grasnarbe zu bleiben und das gelingt uns auch recht gut. Ja, also nochmal zum Thema Kontrolle von Motorradfahrern. Ich komme ja aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, versehe ja auch da Dienst und das ist natürlich zum Motorradfahren ein sehr, sehr schöner Bereich. Entsprechend haben wir natürlich auch viele Motorradfahrer, die aus dem unserem Bereich selber kommen, sowie auch aus den angrenzenden Bereichen zu uns reinstoßen. Und ich sage jetzt mal, so der Bereich Altenberg, Altenberger Dom, den kennt man in der Motorradszene und da treffen sich die Motorradfahrer. Ja, und da sind wir oder liegen wir auf der Lauer.
Das ist, sage ich mal, das Bergische Land. Altenberg, für die, die es nicht kennen, das ist wirklich mit sehr vielen Kurven, sehr vielen engen Kurven und Schikanen versehen und da passieren dann vermutlich auch leider immer wieder Unfälle.
Ja, das ist richtig. Nicht nur da, obwohl der Bereich schon, ich sag mal, stark frequentiert ist, aber auch angrenzend haben wir den Oberbergischen Kreis oder andere Kreise, wo sich die Motorradfahrer treffen. Ja, und da müssen wir leider Gottes immer wieder feststellen, dass da gerade die Geschwindigkeiten natürlich nicht angepasst sind. Und dem wollen wir natürlich ganz klar auch entgegenwirken, indem wir Kontrolldruck aufbauen. Aber auch, und das finde ich auch ganz wichtig, das Gespräch suchen. Ne? Wir haben so Dinge wie, das nennt sich dann Kaffee und Knöllchen. Das heißt, kennt man glaube ich auch.
Zum Glück jetzt erstmal nicht, aber
ja, der eine,
kann noch kommen.
Der ein oder andere Motorradfahrer ist schon mal zu uns gekommen, wollte einen Kaffee trinken, Smalltalk auch halten. Nein, wir klären da auf, sprechen auch nochmal über Erste-Hilfemaßnahmen und diese ganzen Themen. Und ansonsten sind wir natürlich auch ganz klar repressiv tätig. Ne? Also der eine oder andere kriegt auch schon mal einen Denkzettel.
Ihr überwacht das, hast du schon gesagt. Es macht jetzt natürlich wenig Sinn, wenn du das jetzt mit dem Handy filmst, wenn einer zu schnell ist. Wie macht ihr es?
Ja, das ist an dem zivilen Motorrad haben wir eine verbaute Kamera, die man natürlich auf den ersten Blick nicht sieht. Und wir fahren an unseren, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich nenne sie liebevoll Pappenheimer hinterher. Man erkennt sie, ich sag mal, an der Motorradbekleidung, an Motorradtyp erkennt man sie und folgt diesen Motorradfahrern dann, schaltet die Kamera ein. Ja, und dann filmen wir quasi die Verkehrsverstöße, die sie begehen. Die werden dann vor Ort auch angehalten, die Fahrer. Man spricht darüber. Ich gehe da immer recht locker mit um. Klar, wir reden hier über Verkehrsordnungswidrigkeiten, teilweise auch Straftaten, sage ich gleich noch was zu. Aber trotzdem finde ich immer wichtig, dass man einen vernünftigen Einstieg findet, mit den Leuten vernünftig spricht und dann auch ganz klar erklärt immer, das und das hast du falsch gemacht und da musst du jetzt mit den Konsequenzen auch leben.
Sag mal, bist du denn bei der Motorradstaffel, die ja dem Verkehrsdienst angegliedert ist bei euch, nur auf zwei Rädern unterwegs oder bist du ab und zu auch noch im Streifenwagen?
Ich bin auch hier und da im Streifenwagen unterwegs. Das ist dann, ich sag mal, wetterabhängig. Ne? Wenn es jetzt schneit oder so richtig regnet, dann besetzen wir schon mal, wir haben ja mehrere Motorradfahrer. Oft ist es so, dass wir dann am Tag zwei oder drei haben. Und dann sprechen wir uns kurz ab und sagen, pass mal auf, heute wetterbedingt oder aus anderen Gründen fahren wir heute kein Motorrad. Dann besetzen wir eben ein Auto und können letztendlich die gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten machen wie auf dem Motorrad.
Gute Frage, Ela, weil im Bergischen gibt es auch noch sowas wie Schnee. Viele kennen es ja schon gar nicht mehr.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Also gerade so im Kölner Raum ist Schnee ja, weiß ich nicht, irgend sowas Weißes, so eine weiße Substanz. Aber das heißt, ihr fahrt generell das ganze Jahr durch, wenn ich das richtig verstehe.
Grundsätzlich schon.
Das Wetter zulässt.
Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen. Wie du schon gerade ja auch gesagt hast, Schnee ist ja im Moment eher so ein Fremdwort auch.
Aber die weiße Substanz, Ela, ist auch schon wieder interessant für euch, oder? Ist auch,
ja,
auch schon
genau.
Wieder ein Thema.
Auch schon wieder ein Thema, auf jeden Fall. Ne? Genau. Auch ein Aufgabenbereich, ne? Alkohol.
Wirklich? Ist bei dir auch, also ziehst du auch schon mal welche raus, die auch schon mal andere Dinge genommen haben, als vielleicht ein Bier zu viel?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich würde sogar tendenziell eher sagen, dass das ein größeres Thema mittlerweile ist als Alkohol. Was Alkohol betrifft, sind die Leute doch, glaube ich, vorsichtiger geworden. Das Thema Drogen, das ist immer noch so, dass der ein oder andere meint, auch am Wochenende ziehe ich mir was rein und kann am Montagmorgen ein Fahrzeug führen. Das unterschätzen viele und da ziehen wir doch recht viele raus.
Aber das finde ich ja tatsächlich ein spannendes Thema, vor allen Dingen, weil ich mir vorstellen kann, dass du das ja wirklich vom Motorrad aus selber erstmal relativ schwer feststellen kannst, oder? Weil der oder diejenige hat dann auch einen Helm auf, wo du dann in der Regel hinterher bist und da kann man ja jetzt die Augen wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Hat das dann eher tatsächlich mit Glück oder Zufall zu tun oder steckt da auch eine Taktik dahinter?
Ja, ich würde eher sagen, dass wir noch nicht mal so viele Motorradfahrer rausziehen, die Drogen konsumieren, sondern dass es tendenziell dann doch eher die Vierradfahrer sind. Ne? Und da machen wir es abhängig, ich sag mal so Bauchgefühl und polizeiliche Erfahrung. Und auch da weiß man schon so, wie man anhalten muss. Ich muss nicht den anhalten, der hinten, ich sag mal, die Rolle Klopapier und den Wackeldackel hinten liegen hat.
Wobei, man weiß nie.
Ja. Man weiß nie, das stimmt, aber tendenziell sind es dann doch eher andere Leute.
Bei diesen Kontrollen seid ihr ja mit mehreren unterwegs. Ist das denn im Alltag auch so oder bist du da, also im Streifenwagen sitzt man ja mindestens immer zu zweit, mit Praktikanten zu dritt. Auf dem Motorrad ist jetzt blöd zu zweit zu sitzen, zumindest auf dem dienstlichen Motorrad. Bist du denn dann häufig alleine unterwegs oder fährt man da auch im Team, so wie im normalen Wach- und Wechseldienst?
Nee, also auf dem Motorrad bin ich überwiegend allein unterwegs. Es kommt schon mal vor, dass man sich abspricht und sagt, pass mal auf, komm, wir machen heute mal was zusammen. Aber so im normalen Alltag fahre ich dann doch überwiegend alleine und hat halt auch Vor- und Nachteile, wenn man oft alleine fährt. Ne? Auf der einen Seite kann man, ich sag mal, so sein Ding machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade Polizei, Teamwork. Fährt man natürlich aber schon mal gerne mit einem Kollegen zusammen. Aber das ist, wie gesagt, das kann man variieren und das ist je nach Situation kann man das dann entscheiden.
Inwiefern ist denn deine Arbeit, Sven, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, als wenn ich jetzt irgendwie Kollegen habe, die vielleicht im Streifenwagen irgendwie jemanden verfolge, der schneller fährt? Weil ich kann mir vorstellen, bei den Geschwindigkeiten, die ja dann auch Motorradfahrer mitunter irgendwie an den Tag legen, ist das ja schon für dich auch selber gar nicht so ungefährlich, hinter den Menschen dann herzufahren, oder?
Er muss halt immer abwägen, ne? Was habe ich für eine Tat? Was hat er vor mir begangen? Ist es eine Ordnungswidrigkeit? Ist es eine Straftat? Da muss ich halt auch mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten, ne? Wenn wir letztendlich von einer Ordnungswidrigkeit reden, werde ich mir mit Sicherheit nicht den Hals brechen und andere auch noch möglicherweise gefährden. Dem anderen vielleicht auch noch so nachfahren, dass der sich unter Druck gesetzt fühlt. Der merkt ja irgendwann, oh, ne, da folgt mir jemand, übertreibt es dann vielleicht auch noch, gefährdet sich und andere auch. Also da muss man immer sehr viel Fingerspitzengefühl haben und sagen, wann breche ich auch vielleicht ab und sage, Kennzeichen habe ich jetzt, kann ich nachermitteln? Oder sage ich, okay, den möchte ich jetzt haben, aber ich für mich sage ganz klar, da muss man einfach vorsichtig sein und gucken, dass man das alles in, ja, ich sag mal, gedämmter Art und Weise tut. Und letztendlich wollen wir beide oder ne, wollen alle heil nach Hause kommen und das ist auch das Entscheidende.
Aber ich kann mir vorstellen, es fällt einem doch dann vielleicht nicht ganz so leicht. Oder also so einen gewissen Jagdinstinkt wirst du doch auch haben, wenn dann einer noch winkend wegfährt.
Ja gut, wenn er winkend wegfährt, dann muss ich ihn haben. Nein, nein, nein. Spaß beiseite. Natürlich, aber ich glaube...
Ich sehe es an deinen Augen, oder?
Ja, bedingt hast du recht, auf jeden Fall. Allerdings im Alter, ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, mittlerweile doch dann 47, wird man auch...
Jetzt fängst du auch noch an. Es scheint in der Familie zu liegen.
Ja, wir sind aber jung geblieben, das ist entscheidend. Ja, und im Kopf, das ist entscheidend. Nein, im Alter wird man tatsächlich auch dann ein bisschen ruhiger und kann auch die Gefahren besser einschätzen. Ne? Ich erinnere mich so an meine junge Zeit, Sturm- und Drangzeit. Da sieht man die Dinge tatsächlich ein bisschen anders. Dann kennt man auch die Gefahren vielleicht so nicht. Und da war ich auch schon eher mal eine Heißdüse, ganz klar. Aber mittlerweile sage ich mir, mal gewinnt man, mal verliert man. Bisher ist es mir zum Glück so gelungen, dass ich die meisten bekommen habe. Und wie gesagt, habe ich gerade schon mal gesagt, dann wird auch darüber gesprochen. Ganz wichtig finde ich Aufklärung, den Leuten auch nochmal mitzuteilen, dass das so nicht geht. Und ich werde mir mit Sicherheit nicht den Kopf dabei brechen.
Ja, und das andere ist ja auch, dass es ja auch Fortbildungen bei euch gibt. Also du kommst ja jetzt wahrscheinlich nicht an und sagst, ich werde jetzt Radfahrer und setze mich morgen auf ein Motorrad und fahre so ein koloriertes oder auch ein ziviles Motorrad, sondern ihr macht ja spezielle Fortbildungen. Du bist noch Fahrsicherheitstrainer, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Was für Trainings gibt es denn da?
Ja, du sprichst es gerade an. Ja, ich bin seit diesem Jahr Fahrsicherheitstrainer tatsächlich. Hat mir auch sehr
letzten Jahr. Nee, letztes Jahr.
Ja, okay,
jetzt macht ihr das mal unter euch
aus. Okay.
Genau, es ist ja schon 2021. Man vergisst immer, wie schnell die Zeit.
Ja, stimmt. Genau. Ja, jedes Jahr werden Fahrsicherheitstrainings durchgeführt, was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im Zweiradbereich. Im Vierradbereich haben wir es ja auch. Aber ich sehe es gerade im Zweiradbereich sehr, sehr wichtig, gerade so nach der Wintersaison, wenn man vielleicht nicht so in der Übung ist, ne, vielleicht ein paar Wochen, Monate nicht gefahren ist, dann zum Einstieg ins neue Jahr. Wir haben Kooperationen mit anderen Behörden, also der Rheinisch-Bergische Kreis, der angrenzende Oberbergische Kreis und der Märkische Kreis. Wir treffen uns dann in Olpe am Fahrsicherheitstrainingsgelände vom ADAC und führen dann da unsere Fahrsicherheitstrainings durch. Und ja, so bleiben wir immer wieder fit und können dann gut gerüstet in die neue Saison starten.
Das sind dann die Trainings für die kolorierten Polizeibeamten, also die mit den kolorierten Krädern unterwegs sind, weil du warst ja auch in Münster und da seid ihr dann ja auch mal auf die Rennstrecke gegangen. Das ist dann aber ein anderes Training.
Genau. Das Training der Kolorierten und der Zivilmotorräder unterscheidet sich so ein bisschen.
Ich muss noch mal kurz nachfragen. Koloriert, was heißt das genau?
Koloriert sind die farbigen, die bunten.
Wie bei den Vögeln, ne?
Ja, genau. Das sind in diesem Fall dann die Blau-Weißen. Ja. Und genau, das.
Vielleicht weiß es der ein oder andere, ist vielleicht genauso doof wie ich gerade gewesen und wusste es nicht. Deswegen haben wir da vielleicht nochmal aufklären können.
Aber du hast das ja mittlerweile wirklich gelernt.
Ja, ich weiß es natürlich auch. Ich frage ja die. Na, ist ja klar.
Ja, erfahrene Hase hier, ne? Genau. Nee, also es unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen, weil wir Zivilen dann doch schon mal höhere Geschwindigkeiten fahren. Und wie du es schon gerade angesprochen hast, Ela, wir fahren dann auch schon mal auf die Rennstrecke, fahren dann tatsächlich da auch hohe Geschwindigkeiten, um einfach das Gefühl zu haben und auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Weil auch auf der Landstraße kann man schon mal, ne, dann beim Nachfahren die höheren Geschwindigkeiten erreichen. Und ja, da ist das Training das A und O dann.
Wie schnell seid ihr? Wie schnell sind die Maschinen?
Also ausgefahren bin ich sie noch nie. Autobahnfahren ist ja auch jetzt nicht im Bereich, der uns tangiert. Aber auf der Landstraße, ich bin schon Fahrzeugen nachgefahren. 160, 170, 180 km/h kommst du dann schon auf der Landstraße, weil du willst den anderen ja auch kriegen. Und dann muss man auch dann schon mal dranbleiben, ne?
Ich wollte gerade, die eine oder andere denkt jetzt vielleicht 160, 170, okay, bin ich ja auch schon mal gefahren, aber es ist natürlich auf der Landstraße nochmal was anderes als auf der Autobahn, weil in der Regel die Landstraßen nicht so ausgelegt sind, als dass man da jetzt mit 170, 180 herfährt, ne?
Ja gut, nicht umsonst, ne, ist Maximalgeschwindigkeit auf der Landstraße 100 km/h. Weil das sind so viele Dinge, die passieren können, gerade jetzt auch im Bereich, wo du noch Wanderer, Fußgänger, Radfahrer hast.
Wildschweine im Bergischen Land.
Wildwechsel, ein ganz großes Thema. Da habe ich auch Respekt vor tatsächlich, wenn ich solche Geschwindigkeiten fahre, weil du weißt nie, ob da irgendwann was kreuzt, ne? Ja, und dann einfach auch so Dinge, gerade jetzt, du hast Laub auf der Fahrbahn, der Bauer verliert irgendwas an Dreck oder sonst irgendwas. Du kommst um die Kurve und weißt nicht, was dahinter ist. Ja, und dann die ganzen kurvigen Bereiche sind eh gefährlich auch, ne? Und von daher sind diese Geschwindigkeiten dann auch wirklich schon nicht ohne. Und deswegen machen wir das ja auch, um genau den Leuten aufzuzeigen, fahrt vernünftig. Und wenn ihr euch austoben wollt, dann fahrt wegen mir auf die Rennstrecke, aber bitte nicht im öffentlichen Straßenverkehr.
Ja, das mit der Kurve und nass hast du ja selber schon mal erfahren, ne? Im Urlaub.
Mhm. Mhm. Da möchte ich mich aber nicht näher zu äußern.
Nein? Jetzt. Nein, okay. Gott sei Dank nichts passiert.
Ja, und da muss ich ja tatsächlich betonen, da bin ich immer nicht gerast, sondern ist einfach bei 30 Grad, ich erwähne es mal ganz kurz, bei 30 Grad in Südtirol eine Regenschneise, damit rechnest du ja tatsächlich nicht, ne? Blauer Himmel und auf einmal hast du eine Regenschneise und ja, bin ich halt weggerutscht, ne?
Aber ich sag mal, selbst als erfahrener Motorradpolizist, das ist ja auch mal schön zu wissen wahrscheinlich, kann sowas mal passieren, weil am Ende des Tages bist du auch nur ein Mensch, ne?
Genau. Und das ist genau so ein Ding. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht vorhersehen. Und deswegen musst du immer, ich sag mal, im Kopf immer ganz wach sein, bremsbereit sein und einfach, ich sag mal, die anderen Verkehrsteilnehmer auch, ich sag mal, respektieren und einfach auch drauf achten. Ne? Gegenseitige Rücksichtnahme ist ganz, ganz entscheidend.
Aber das meinte ich eben auch mit der Frage, ne? Dass selbst wenn man so super ausgebildet ist und jahrelang Motorrad fährt, dass es halt immer passieren kann, dass irgendwas Unvorhersehbares passiert. Ne? Wie dann eben so ein nasses Stück hinter einer Kurve bei schönstem Wetter. Da muss man halt immer sehr aufmerksam sein, das denke ich auch. Wie ist das? Du selber nimmst ja wahrscheinlich keine Verkehrsunfälle auf. Also du unterstützt wahrscheinlich, wenn dann den Wach- und Wechseldienst bei Absperrmaßnahmen oder wie auch immer. Wenn es jetzt ein schwererer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kradfahrer ist, wie ist das für dich? Hast du da irgendwie Gedanken, die du auch privat mitnimmst oder lässt sich das, kalt lässt sich wahrscheinlich nicht?
Hoffentlich, aber, möchte ich sagen.
Ja, gehe ich mal von aus. Also so wie ich ihn kenne, würde ich sagen, nein. Aber nimmt man das dann mit in den privaten Bereich auch noch, wenn man fährt?
Also es nimmt mich immer mit. Jeder Verkehrsunfall mit Verletzten ist nicht schön. Und Motorradunfälle gehen ja leider Gottes dann doch häufiger einhergehend mit schweren Verletzungen aus. Ja, man nimmt das mit Sicherheit mit. Man macht sich auch da Gedanken drüber und muss es aber letztendlich irgendwann abstreifen. Man kann das nicht ständig mit sich rumtragen. Aber dann bleibt das schon so ein paar Tage haften und auch so, ich sage jetzt mal nach meinem kleinen Sturz, das hat man dann doch schon im Hinterkopf und macht einen doch vorsichtiger und man ist dann schon achtsam. Ne? Also das kann man nicht ausblenden auch. Ne? So einen oder anderen Verkehrsunfall hat man ja schon mal mit Verletzten gesehen und das bleibt dann schon in Erinnerung doch.
Inwiefern lernt man vielleicht mit diesen Ereignissen auch jetzt immer noch dazu, also selbst wenn man schon eine gewisse Erfahrung, wie du auch hast, hat?
Ja, man lernt im Leben ja immer dazu, ne? Ist egal in welchem Bereich. Und beim Motorradfahren auch, da lernt man immer wieder neue Dinge oder Situationen, die man vielleicht noch nicht gehabt hat. Und das ist ja im Leben so, ne? Dass die Erlebnisse machen einen erfahrener und vorsichtiger. Und das ist ja auch das, was ich eingangs schon mal gesagt habe. In jüngeren Jahren sieht man gewisse Dinge anders oder macht gewisse Dinge anders als im erfahrenen Alter oder wenn man lebensälter ist.
Jetzt ist ja auch bei euch logischerweise, wenn ihr mit dem Motorrad auf der Straße unterwegs seid, kein Tag wie der andere. Du weißt am Anfang nicht, was passiert, ne? Wen du da irgendwie vor dir hast. Was sind denn tatsächlich Geschichten oder Fälle gewesen, die dir auch heute noch besonders in Erinnerung sind? Man hat ja immer irgendwie im Laufe der Zeit gewisse Einsätze wahrscheinlich, wo man nochmal besonders drüber nachdenkt. Was gibt's da für Beispiele bei dir?
Ja, da muss ich direkt schmunzeln, weil es gibt tatsächlich aus dem letzten Jahr einen recht aktuellen Sachverhalt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben ja gerade schon mal den Altenberger Dom genannt. Vor dem Altenberger Dom gibt es eine Serpentinenstrecke. Die ist gar nicht lang, aber da gibt es so 5, 6 schöne Kurven. Und da habe ich dann einen Motorradfahrer kontrolliert an dieser Strecke und also auch mit einem zivilen Motorrad. Und während der Kontrolle fuhren ein Leichtkraftrad, also jetzt kein großes Motorrad, ich glaube es war eine 125er, fuhr permanent die Strecke rauf und runter. Ne? Und ich habe dann schon immer wieder mal zurückgeguckt und dachte, Mensch, der fährt jetzt hier zum 5., 6. Mal in der Zeit, wo ich hier stehe, rauf und runter. Den musst du dir gleich mal angucken. Ne? Naja, habe dann die Kontrolle beendet und habe mir dann den Fahrer geschnappt. Der stand dann unten am Altenberger Dom und auf dem Parkplatz. Und ich habe ihn dann angesprochen und habe dann festgestellt, dass er auch vorne am Helm eine Dashcam hatte. Ja, und dann im Rahmen...
Ein Kollege!
Nee.
Es geht noch weiter.
Genau, geht noch weiter. War also kein Kollege, ne? Nein, und dann habe ich ihn darauf angesprochen, was er denn hier machen würde. Und dann erzählte er so, ja, er müsste ja üben. Dann habe ich ihn gefragt, was musst du denn hier üben? Ja, ich muss meinen Kurvenstil verbessern. Ich sage, dein Kurvenstil verbessern. Okay, aber das kannst du doch woanders machen, nicht im öffentlichen Straßenverkehr, ne? Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mal in die Dashcam reingucken könnte und dann hat er mir das auch dazu gestanden. Dann haben wir mal gemeinsam reingeguckt. Ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass er dann knapp 2,5 Stunden diese Strecke dauerhaft befahren ist, rauf und runter. Hat sich da, wie gesagt, selber bei gefilmt, hat dann auch immer wieder in den Rückspiegel geguckt, sodass man natürlich auch schön seinen Kopf sehen konnte. Also sehr gut als Beweissicherung, das konnte er gut. Ja, dann ist er dann abgestiegen zwischendurch während des Fahrens, ist dann zu seinem Hinterreifen gegangen, hat den Hinterreifen gefühlt, ob er schön warm ist, wie weit er denn abgefahren ist. Dabei konnte man sein Kennzeichen auch sehen. Ja, und dann konnte man natürlich auch die Geschwindigkeiten sehen. In den Kurvenbereichen ist 30 km/h, dann hat er dann mal locker die dreifache Geschwindigkeit gehabt und auf den geraden Strecken ist 50, da hat er dann doppelte Geschwindigkeiten gehabt. Ja, so dass wir ihm im Nachgang dann auch die Fahrerlaubnis entzogen haben.
Wusste der eigentlich, dass du von der Polizei bist oder weiß er das bis heute nicht? Ich vermute, inzwischen hat er es gemerkt, aber...
Also ich denke, wenn er es damals nicht gemerkt hat, jetzt im Nachgang weiß er es mit Sicherheit. Nein.
Also du hast ihm dann irgendwann auch gesagt...
Ich stelle mich grundsätzlich direkt immer vor, zeige auch meinen Dienstausweis, weil es ist ja nicht für jeden klar, wenn da so ein ziviles Motorrad kommt, wer da dann drauf sitzt, ne?
Weil es klingt nur so absurd, dass dann, also es ist ja an der einen oder anderen Stelle schon... ja, also wenn man es eigentlich mal auf den Punkt bringt, richtig doof gewesen, dass man da, also man könnte ja auch erstmal sagen, ich zeige jetzt nicht noch das ganze Beweismaterial, was gegen mich verwendet werden kann, aber das hat er anscheinend dann nicht mehr so zusammengekriegt.
Nee, ich glaube, der war sich da gar nicht so bewusst drüber, was er da gemacht hat, ne? Und wahrscheinlich dann auch die Schrecksekunde, oh, wer steht denn da jetzt vor mir? Auch dann sage ich mal ja, lass mal reingucken. Ja, und wie gesagt, da haben wir ja ein illegales Rennen rausgemacht, also man kann ein illegales Rennen auch alleine begehen, tatsächlich, ne?
Also er ist gegen sich selber gefahren?
Gegen die Zeit quasi, ne? Also er hat versucht, die höchstmöglichen Geschwindigkeiten in den Kurvenbereichen zu fahren und das, wie gesagt, ist dann gleichgesetzt einem illegalen Rennen. Er hat ja auch dann Äußerungen genannt, wie ja, ich muss ja üben, ich muss das Kurvenfahren üben, ich muss das Knieschleifen üben auch, solche Äußerungen kamen und das hat einen rennähnlichen Charakter, das gehört nicht in den öffentlichen Straßenverkehr, das kann man auf der Rennstrecke machen. Naja, die Konsequenzen hat er dann erfahren, ne? Fahrerlaubnis entzogen, Motorrad entzogen, Geldstrafe etc. pp. Und das tut dann schon weh und das ist in diesem Fall natürlich auch völlig angemessen und sollte auch abschrecken. Ne?
Und ich höre aber jetzt auch raus an der Stelle, da ist Mitleid bei dir auch, sage ich mal, nicht ganz so sehr vorhanden?
Dann nicht mehr. Also ich bin ja selber passionierter Motorradfahrer, ich habe es ja gerade schon gesagt, privat auch. Man kann nicht immer zu 100% korrekt fahren mit dem Motorrad. Dass man mal 10, 15 km/h drüber ist, passiert, glaube ich, jedem. Aber irgendwo sind Grenzen und diese Grenzen waren da ganz klar erreicht und da muss man auch ganz klar mit aller Härte gegen vorgehen und da müssen auch die Gerichte mitziehen und in dem Fall war es dann auch so und da habe ich auch kein Mitleid, ne, überhaupt nicht.
Wie ist das eigentlich? Das ist eine Frage, die ich mir schon häufig gestellt habe, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist und dann kommt ein Motorradfahrer so in der Mitte an einem vorbeigeschlichen und keine Ahnung, wenn man noch irgendwie gerade wen grüßt oder so, habe ich schon den Helm irgendwie vor der Hand. Darf man das eigentlich als Motorradfahrer sich so dann an der Ampel nach vorne schleichen und so und warum nicht?
Ich wollte gerade sagen, du hast die Antwort ja quasi schon gegeben, warum nicht, ne? Also grundsätzlich streiten sich die Geister so ein bisschen, ne? Wenn da keine durchgezogenen Linien sind und sonst irgendwas, ist das links vorbeifahren an der Fahrzeugschlange grundsätzlich nicht verboten, ne? Es wird natürlich nicht gerne gesehen.
Für Motorradfahrer? Oder kann ich mit dem Auto, wenn ich meine, durchzupassen, auch irgendwie?
Ja, mit dem Auto wird schon schwierig, ne? Aber auch das, ich sag mal grundsätzlich, das Überholen innerhalb geschlossener Ortschaften ist ja nicht verboten, ne? Aber man muss trotzdem innerhalb geschlossener Ortschaften, dann hast du ja Geschwindigkeitsbegrenzung, 30 oder 50 km/h und daran scheitert es ja meistens schon. Also man sollte da gerade innerhalb geschlossener Ortschaften angemessen fahren. Nein, dieses Vorbeischlängeln ist deswegen auch so, ja, ich sag mal, die Autofahrer sehen es als unangenehm oder lästig an, die fühlen sich dann dadurch gestört und sagen, ja, ich muss hier in der Fahrzeugschlange stehen, warum der nicht auch? Ne? Warum zieht der jetzt vorbei? Und oft wird es ja auch dann eng. Ich muss ja Seitenabstände einhalten, die kann ich oft gar nicht einhalten, ne? 1,50 m nach rechts oder links, dann kommt Gegen Verkehr, sonst irgendetwas.
Also da kann man eine Autotür auch aufgehen?
Autotür geht auf, Kippe fliegt raus oder sonst irgendwas. Ne? Ist dann auch unangenehm, wenn du einen Helm an hast, möglicherweise hast du Visier nach oben. Ja, dann dampfst du auf einmal unterm Helm. Ne? Nee, also in der Regel, sage ich mal, passt das nicht vorbeizufahren, allein schon aus den ganzen Abständen her und von daher sollte man das nicht tun.
Aber wir haben gelernt, es ist nicht verboten, erstaunlicherweise.
Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also man hört ja, dass du leidenschaftlicher Motorradfahrer bist. Privat und auch dienstlich. Für dich ist das ein Traumjob. Was oder wie kommt man denn dahin? Werden da Stellen ausgeschrieben? Kann man sich da ganz normal bewerben? Und wenn ja, was sollte man denn mitbringen? Was würdest du Bewerbern empfehlen, was sie für den Job brauchen?
Ja, wie kommt man dahin? Du hast es schon gerade gesagt, man kann sich auf die Stellen bewerben. Da werden Stellen ausgeschrieben. Bei uns im Bereich tendenziell eher etwas lebensältere Kollegen, weil wir ja nur ein Zweischichtsystem auch machen. Wir machen nur früh und spät. Wenige Nachtdienste, es gibt schon mal so Schwertransporte, die wir nachts begleiten, aber tendenziell machen wir nur Früh- und Spätdienst. Wochenenddienst ist natürlich bei uns auch ganz normal. Nee, stellen wir ihn ausgeschrieben, dann können sich die Kollegen darauf bewerben. Und interessant ist der Aufgabenbereich für Kollegen, die Interesse am rund um Straßenverkehr haben, gerade auch Schwerlastverkehr oder selbst Motorradfahrer sind, die dann einfach sagen, mein Hauptaugenmerk liegt dann tatsächlich im Überwachung des Straßenverkehrs mit all den Dingen, die wir gerade angesprochen haben.
Gibt es da denn ein Auswahlverfahren oder jetzt ist eine Stelle ausgeschrieben und dann, also ich jetzt nicht, weil ich gar kein Motorrad fahren kann, zumindest noch nicht, dann würde ich mich darauf bewerben. Gibt es ein Auswahlverfahren, wo man dann so Fahrtests machen muss oder reicht es einfach, wenn man privaten Motorradführerschein hat, dass man dann da genommen wird?
Also grundsätzlich reicht erstmal aus, dass man einen Führerschein hat. Alles Weitere wird dann in den Fortbildungsmaßnahmen getroffen, also Fahrsicherheitstraining und. Also wenn jemand zu uns kommt und hat noch nie ein Motorrad dienstlich bewegt, dann machen wir mit dem auch ein Fahrsicherheitstraining, Überprüfungsfahrten und dann kann der grundsätzlich erstmal auch dienstlich Motorrad fahren. Ne? Aber es ist schon besser, wenn man auch privat eine gewisse Routine schon hat, weil, wir haben es ja gerade schon angesprochen, man fährt auch schon mal höhere Geschwindigkeiten, deswegen sollte es eigentlich tendenziell eher ein erfahrener Motorradfahrer sein. Was die anderen Kollegen angeht, die jetzt dann vielleicht kein Motorrad fahren, die bei uns im Verkehrsdienst, haben wir noch gar nicht erwähnt, haben wir 5 Motorradfahrer, sind insgesamt 17 Mann und Frau stark. Und dann geht man eben in den anderen Bereich und sagt, dann fahre ich lieber mit dem Vierrad und mache da die Kontrollen.
Aber ist ja nicht nur die Motorraderfahrung wichtig, sondern auch die Diensterfahrung, weil ihr ja eben alleine unterwegs seid. Ihr seid ja eben nicht im Team und könnt euch absprechen. Und also wenn man mal irgendwo einen Einsatz vielleicht fährt, um den Wach- und Wechseldienst zu entlasten, kann man da ja jetzt auch keinen unerfahrenen Kollegen hinschicken. Oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich genauso. Also die sollten tatsächlich schon erfahren sein. Und sie sind auch alle bei uns erfahren. Das sind alle lebensälter, haben dann auch in der Regel schon viele Jahre Dienst im Wach- und Wechseldienst gemacht, also im Streifendienst. Und der normale Weg ist ja auch bei der Polizei so. Ne? Man macht die Ausbildung, geht in den Wach- und Wechseldienst, stößt sich so ein bisschen die Hörner ab, sammelt Erfahrung und wechselt dann in die anderen Sparten im Bereich der Polizei. Ne? Und da haben wir ja ganz breit gefächerte Aufgabenbereiche. Und dazu gehören natürlich auch dann wir als Verkehrsdienst.
Ist das denn, also du bist jetzt Polizeihauptkommissar, hatte ich vorhin gar nicht gesagt bei der Vorstellung. Das ist aber nicht von den Sternen auf der Schulter abhängig oder vom Dienstgrad, sondern wenn man jetzt ein erfahrener Kollege, Polizeikommissar ist, der aber schon ein paar Jährchen dabei ist, man wird ja auch nicht direkt nach 3 Jahren befördert, der könnte quasi auch zur Polizei kommen, wenn er die Erfahrung mitbringt. Zur Polizei, sag ich. Ach, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, ne? Zur Kratzstaffel, Motorradpolizei, wie auch immer.
Nee, also vom Dienstgrad ist das gar nicht abhängig, ne? Auch als erfahrener Polizeikommissar kann ich Motorradfahrer werden. Da spricht nichts dagegen, genau.
Sagt Sven, Motorradpolizist im rheinisch-bergischen Kreis. Und eine Frage habe ich natürlich noch ganz zum Schluss, Sven. Und zwar, man kennt ja den Motorradgruß, der ist ja allgegenwärtig auf der Straße. Ich habe da tatsächlich schon als Mofa-Fahrer mitgemacht, immer habe mich immer gewundert, warum nie einer zurückgegrüßt hat. Wie ist es bei euch bei der Polizei? Gibt es denn auch?
Du sagst gerade, du hast als Mofa-Fahrer auch gegrüßt und hast dich gewundert, dass keiner grüßt. Mofa-Fahrer werden nicht gegrüßt? Nein.
Das ist nochmal klar, das haben wir nochmal rausgearbeitet.
Nein. Also zwei Räder grüßen sich schon so. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz irgendwie, dass sich so zwei Radfahrer grüßen. Auch im Dienst grüße ich natürlich die anderen Motorradfahrer. Wobei ich merke, wenn ich im Dienst unterwegs bin, werde ich nicht immer zurückgegrüßt. Ne? Also da merkt man dann doch wahrscheinlich, nee, die Polizei muss ich jetzt vielleicht gerade nicht grüßen. Nee, aber ich grüße grundsätzlich. Das gehört sich einfach und dann mache ich das auch.
Du bist heute mit dem Motorrad auch hier nach Selmborg hingekommen. Wie viele hast du auf der Fahrt von Bergisch Gladbach aus gegrüßt?
Nicht wirklich so viele, weil es waren gar nicht so viele unterwegs. Und auf der Autobahn ist es auch schwieriger zu grüßen.
Dann, das macht Sinn. Gucken wir mal, wie es auf der Rückfahrt aussieht. Sven, auf jeden Fall herzlichen Dank und ja, eine gute Fahrt zurück nach Bergisch Gladbach.
Ja, vielen Dank. War schön mit euch und macht es gut.
Wann steht eigentlich die Hochzeit an?
Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Aber ja, vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen mal diesen Virus abwarten, ne? Wir haben ja keinen Stress.
Sven, du bist dabei.
Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich mache auch, ich mache auf keinen Fall einen Rückzieher. Ja, wir haben schon überlegt, aber ich denke mal, man muss jetzt diese schwierige Zeit mit Corona abwarten und wir wollen dann tatsächlich in aller Ruhe, ohne irgendwelche Zwänge, Maske etc. pp., wollen wir dann schön mit unseren Lieben feiern.
Haben wir doch auch das noch geklärt und es gibt sogar noch wichtigere Fragen als manche andere. Das ist doch, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Alles Gute für euch und ja, Ila, wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
Ja, definitiv, da freue ich mich schon.
In 2 Wochen. Tschüss.